1. Thessalonicher 4. Genau, Thessalonicher 4, 13. Also, es gibt noch ein paar Ermahnungen und ein paar Tipps an die Gemeinde dort. Und letzte Woche haben wir gesehen, die Bruderliebe. Und heute kommt der nächste Punkt, der dort ein Problem war, nämlich, dass die Leute nicht wussten, was passiert denn mit denen, die zum Glauben gekommen sind und sterben. Physisch. Und die waren sehr betrübt darüber, weil sie angenommen haben, also sie haben auf den Herrn gewartet, werden noch sehen, und waren sich sicher, dass Jesus in ihrer Lebzeit kommt. Paulus hat es oft gesagt, und die haben auch gewartet und so, aber irgendwie dachten sie, die, die jetzt sterben, die werden nicht entrückt. Die bekommen diesen Segen nicht, so bei Christus zu sein. Und Paulus kommt jetzt mit ein paar tröstenden Worte. Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die Toten, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das war total komisch. Ich war noch nicht auf vielen Beerdigungen, aber war auf Beerdigungen und als Nicht-Christ, und es war immer ziemlich traurig und erschreckend, so wie alles gehalten wurde, war keine Hoffnung, keine Freude. Du durftest dich auch nicht freuen, weil das beleidigend war. Und dann wurde ich Christ und musste zu einer Beerdigung von jemandem, der wiedergeboren ist. Und es war ganz anders. Ja, da waren auch alle traurig, ne, weil sie die Person vermissen, aber da war so viel Hoffnung und so viel Zuversicht und trotzdem auch diese Freude für denjenigen, der entschlafen ist. Ne. Wir haben was, was die Menschheit nicht hat. So, und wir haben die Angst vorm Tod verloren. Ja. Weil wir genau wissen, wohin wir kommen. So, und das ist ein Riesengeschenk. So wie Paulus sagt, was sollen wir Menschen tun, außer mich schneller zu Jesus zu bringen? Ja. Das ist das Machtvollste, was wir machen können. Aber auch nur dann, wenn Gott zulässt. Ne? Weil unsere Zeit ist in seinen Händen bestimmt und festgeschrieben. Wir haben Hoffnung und das haben die Menschen nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Hoffnung bringen. Du kannst die Menschen sehen, wenn ihr Leben gut läuft, dann wollen sie nicht viel über Gott wissen. Aber wenn Situationen ins Leben kommen, wo sie die Grenze des Lebens erfahren und sich Gedanken machen müssen über den Tod, dann kommen doch Fragen auf. Ne? Wir Menschen sind gut im Verdrängen. Wir leben so, als ob wir immer da sein werden. Ne? Dann wirst du älter und mit jedem Jahr geht's schneller und du merkst einfach irgendwie ist das Leben doch kurz. Als Kind kam es mir so ewig lang vor, ne? Und jetzt sitze ich jedes Mal da und denke schon wieder Silvester. Wahnsinn. Es ist nicht viel Zeit, die wir Menschen bekommen haben. Die Zeit war länger damals, vor der Sintflut. Da hatte der Mensch 1000 Jahre Zeit zum Überlegen, ob er zu seinem Schöpfer will oder nicht. Ja, aber Gott hat die Zeit dann ziemlich begrenzt auf 120 Jahre ungefähr. Und jetzt eilt's. Wenn ich meine Familien sehe, die atheistisch groß geworden sind und mit diesem Irrglauben, dass es im Nichts knallt und alles da ist, ne? Dass wir von Tieren abstammen und bla, die nicht denken, sondern einfach nur lernen und behalten und wiedergeben, was sie gehört haben, ist es echt schwer ranzukommen mit Jesus, mit dem Schöpfer, mit diesem Bild von dem, der alles gemacht hat, von diesem Leben nach dem Tod. Ne? Aber wenn ich so beobachtet habe, so mein Opa oder meine Oma oder mein Vater, wenn sie an Situationen kamen, wo sie fast gestorben sind oder Krebs hatten und dann gestorben sind, in der Zeit waren sie offen. Durfte ich beten? Sollte ich beten? Konnte ich erzählen? Ne? Warum? Weil Gott nochmal eine Chance schickt. So ein Herzinfarkt oder ja, auch Krebs und so sehe ich eher als Segen und nicht als Fluch. Natürlich ist es auch Fluch und man vermisst die, die man verliert. Aber es ist halt so ein Ding, was im Leben von einem ganz normalen Menschen kommt und alles auf den Kopf wirft. Da ist nochmal offen, ein offenes Herz auf einmal da, eine offene Tür, nochmal über die Ewigkeit nachzudenken. Ich freue mich auf die Ewigkeit mit Jesus, wo keine Krankheit mehr ist. So, aber ja, ich habe Familien gesehen, die vorher hartherzig waren, auch Gläubige, weltlich waren, und dann haben wir Krebs in ihr Leben und jetzt sind sie, gehen sie einfach ab mit Gott. Das hat die Sache benutzt, um einfach alles aufzubrechen und neu zu bauen. Manchmal sind es andere schwere Sachen. Es muss ja nicht immer gleich der Tod sein, die Gott ins Leben wirft, die einen total aus der Bahn nehmen und einfach alles auf den Kopf stellen. Aber nur so kann was Neues gebaut werden. Erstmal muss es eingerissen werden. Paulus sagt hier, um zurückzukommen zu dem Thema hier, hey, seid nicht traurig, weil ihr habt Hoffnung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Die tot sind, werden mit Jesus kommen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, wir werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihm entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet einander mit diesen Worten. Der Vers hier wird oft genommen für den Standpunkt, Entrückung ist nach der Trübsal, also am Ende der 7 Jahre, da werden die Christen erst entrückt. Und bis dahin bleibt der Mensch und muss durch die Trübsal, der Christ auch, ne? Wegen der Posaune und der Erzengel. Ich dachte, ich bringe heute mal alle Bibelstellen über die Entrückung und dann habe ich es gelassen. So, weil im Endeffekt, ich persönlich glaube an 2 Entrückungen, einmal vor der Trübsal. Da kann ich genug Bibelstellen zu finden, dass wir nicht in Trübsal müssen und dann diese Entrückung, die nach der Trübsal ist, wo Gott alle Seinen nimmt und dann das Gericht ist, ne? Oder ins 1000-jährige Reich dann geht, und ein Gericht ist, wo die Gottlosen nicht sein werden auf der Erde, so, ne? Aber im Endeffekt ist es für mich nicht relevant. Punkt. Jedenfalls sagt er hier, Jesus wird kommen und die Toten werden auferstehen. Das ist schon mehrmals passiert. Ne? Das letzte Mal ist es am Kreuz passiert, als Jesus starb. Die Sonne verfinsterte sich und die Toten liefen durch Jerusalem, ne? Und haben was auch immer getan. Gepredigt, denke ich mal, vielleicht auch Gott gepriesen. So, ne? Muss echt. Ich habe keine Ahnung, wie das war, ne? Ob die wie Zombies da rumgelaufen sind, das glaube ich aber nicht, weil die waren ja schon alle verwest zum Teil. Von daher hat Gott sie neu verherrlicht, zusammengesetzt und dann ins Totenreich gebracht, was auch immer. So, ich weiß es nicht, ne? Aber jedenfalls wird das noch mal, war das ein Zeichen für das, was noch passiert, ne? Beim letzten Gericht, wo nicht Gottes Sohn gerichtet wird, sondern der Gottlose, ne? Der Sohn des Teufels, und der Teufel selbst und da kommen die Toten, werden wieder zusammengeführt. Von daher ist es total egal, wie wir uns beerdigen lassen. Da gibt es ein steiligeres. Selbst wenn du dich einfrierst, oder dich verbrennst, oder unter der Erde, oder über der Erde, oder einfach nur in den Kackhaufen rein, ne, einen Madenmacken lässt, ob im Krieg oder nicht, ob mit einem Kreuz obendrauf oder nicht, ob der Priester nur dich geweiht hat vorher oder nicht, ist alles total sinnlos und egal. Wir werden alle Asche, so oder so. Ne? Aber Gott setzt uns wieder zusammen. Da geht keiner verloren, kein Korn. Jeder von uns bekommt einen neuen Körper, einen Auferstehungsleib, der verherrlicht ist, so wie Christus einen neuen Leib bekommen hat. Also können wir uns da echt freuen. Ne? Das ist eine Riesenbotschaft hier, weil viele bezahlen echt eine Menge, weil sie nicht in die Zwischenhölle wollen oder nicht unehrenhaft begraben werden wollen oder sonst irgendwas und machen sich da echt viel Druck. Ja. Bezahlen echt viel Geld, um Leute aus der Gefangenschaft wieder zurückzubringen in ihr Land, damit der tote Leichnam da ist. Ja. Und ich möchte nicht respektlos sein, ich weiß, für viele ist das sehr wichtig, zum Grab zu gehen und zu wissen, da sind die Gebeine meines Liebsten oder ne, haben wir noch immer. Aber im Endeffekt ist es nur Dreck. Weil die Person selber ist an einem anderen Ort. Ja. Ich freue mich, weil laut Offenbarung sind wir mit dabei, wenn der herkommt. Er reitet voraus und wir reiten hinterher durch die Wolken. Und sammeln ein. Tröste nun einander mit diesen Worten. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, ja dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Und es ist interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mit jedem Jahr wird es ruhiger, auch wenn mehr Kriege sind und mehr Chaos ist aber so geistlich, zumindest in der Ecke hier, ne? So wird es irgendwie stiller. Weniger und weniger Leute fragen nach Gott. Und die, die nach Gott fragen und mit ihm gehen, sind immer mehr dabei, die aber trotzdem nicht aus Gott leben wollen, ne? Aus seiner Kraft, sondern naja, wie es im Epheser steht, oder Timotheus, sie haben eine Gottesform von Gottesfurcht, eine Form von Gottesfurcht, aber seine Kraft verleugnen sie. Also, ne, ein christliches Leben, aber ohne, dass Gott wirkt und redet und dass man erwartet, dass Gott irgendwas macht. Ne. Ist einfach nur eine religiöse Hülle. Und das kann ich echt beobachten, in der Christenheit, aber auch in den Atheisten. Ne. Auch in den Weltreligionen, es wird stiller. Und da ich nur vier Kinder habe und wen gut kenne, weiß ich, wenn es ruhig wird, dann passiert es gleich. Ne? Wenn meine Frau sich beruhigt hat, ne, weil das sind ja echt Schmerzen, diese Krämpfe, die Frauen da haben. Und wenn sie sich wieder beruhigt und alles wieder in Ordnung ist, du redest mit ihr ganz normal, dann merkst du nur, wie ihre Augen hochgehen und dann kommt der nächste Schwung, ne? Der nächste Schub. Und diese Schübe kommen halt schneller und schneller und schneller und schneller. Und irgendwann ist halt der Moment, das ist einfach nur noch eine einzigste Wehe, diese Geburt. Ne? Ein einzigster Schmerz, den niemand aufhalten kann. Ne? Manchmal habe ich mir gewünscht, ich würde das Kind wieder reinschieben, dass meine Frau endlich ein bisschen Entlastung hat, aber es geht nicht. Ne? Was rauskommt, das kommt raus. Das kennen wir alle, wenn wir auf Toilette sitzen. Keiner kann es aufhalten. Ne? Jedenfalls nicht lang. Und so ist auch hier, dass Paulus das Bild nimmt von diesen Wehen und sagt so, ja, selbst wenn es ruhig ist, das heißt nicht, dass nichts passiert. Und doch jetzt kannst du sehen, die Welt ist in Wehen aber in den letzten Jahren passiert es echt häufiger und häufiger. Es wird immer krasser und immer doller und immer mit kürzeren Abständen. Alles spielt verrückt, ne? Die Menschen, das Wetter, die Politik, die Wirtschaft, die so fest war, alles spielt verrückt. Selbst unter Wasser, ne? Selbst über den Himmel, spielt das Weltall verrückt, die Sonne spielt verrückt, alles bewegt sich. Das, was früher so fest war und so sicher, wo man drauf bauen konnte und investieren konnte für seinen Rest, für sein Alter, für sein Leben, das ist alles so beweglich geworden, wir können einfach nicht mehr für unser Alter denken, so. Ne? Alles ist unsicher. So ein Von daher, selbst wenn die Welt gerade im Frieden ist, oder im Frieden wäre und schreit, ja, Jesus kommt sowieso nicht, oder ein Gericht gibt's nicht, guck, wir haben wieder eine Lösung, und selbst dann können wir wissen, so, oh ja, er kommt. So, ich kann nicht sagen, wann er kommt, aber jeder wird's erfahren, so, und hören, und sehen, und fühlen. Jesus kommt wie ein Dieb. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und ihr seid Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen. Lasst uns nüchtern sein. Denn die Schlafenden, die schlafen bei Nacht, die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wir wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Ja. Brüder, ihr seid Söhne des Lichts, Söhne des Tages. Und es ist erschreckend halt zu sehen, wie schnell man in dieser Finsternis leben kann. Selbst als Sohn des Lichts. Aber das ist ein Riesenfehler. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil dann bedeutet es, dass du geistig schläfst, dich hingelegt hast. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Heiligkeit anstreben und heilig sind, dass wir Nein sagen zur Versuchung und zur Sünde. Dass wir uns im Licht bewegen. Nächste Woche werden wir durchgehen von Vers 22, Kapitel 5. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Ja. Und da bin ich für verantwortlich. Das ist mein Part in der Beziehung zwischen diesem heiligen Wandel, den ich habe, in dieser Jüngerschaft Christi, in dieser Nachfolge Christi, dass ich für mich entscheiden muss, bin ich ein Kind des Lichts oder nicht? Laufe ich im Licht, in der Wahrheit, in diesem Reinen oder fülle ich mich ab und werde benebelt, weil ich mich an Orten bewege und Gedanken in meinen Kopf lasse, die nicht vom Licht her sind. Das macht einen Unterschied. Und wenn du dich zu sehr in der Nacht bewegst, so, dann wirst du da drin verharren. Das Schlimme dabei ist, es nimmt deinen ganzen Gottesdienst ein und dein Leben und dein Verhalten und im Endeffekt wirst du wie betrunken sein. Du wirst dich berauschen mit den Dingen, die du dort im Dunkeln findest. Und du wirst nicht fähig sein, nüchtern und wach zu sein, sondern du verhältst dich mehr und mehr. Du kannst beobachten, Leute, die in Sünde leben, bewusst, deren Gewissen wird hart. Und wenn das Gewissen hart ist, dann sind sie zu allem fähig, ohne zu erkennen. Nicht mehr fähig, die Wahrheit zu erkennen, weil sie zu sehr in der Dunkelheit leben. Deswegen sollen wir wach sein und wach durchs Leben gehen, weil wir wissen, dass da jemand ist, der uns wegreißen möchte und in die Finsternis ziehen will. Warum? Damit wir andere mitziehen. Wir sind aber Werkzeuge des Lichts. Und Paulus sagt ja, ihr, die ihr den Tag angehören, seid nüchtern. Tut euch an diesen Brustpanzer so des Glaubens. Und der Brustpanzer hat das Herz beschützt. Von daher, nimm deinen Glauben und versuche, dass das dein Herz beschützt und nicht die Dinge, die dir kostbar scheinen, aber im Endeffekt dich rausrauben. Satan fordert 7-mal zurück von dem, was er gibt, sagt man. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist er im Nehmen wirklich spitze. Geben ist nicht so seine Stärke. Ich weiß, dass mein Christus 100-fach gibt von dem, was er nimmt. Ja. Aber das ist alles gut. Von daher muss ich mir überlegen, okay, als Kämpfer des Lichts, was bedeutet das und was kann ich tun? Ja. Glaube, Liebe und Hoffnung auf das Heil. Paulus sagt, Leute, wenn ihr laufen wollt und funktionieren wollt in dieser dunklen Welt, wenn ihr Licht sein wollt und Kinder des Lichts, dann Sind das die einzigsten drei Waffen, die Gott euch zur Verfügung gestellt hat? Einmal zu akzeptieren, wer Gott ist und was er sagt, zu glauben, einmal das zu tun und zu lernen zu tun von dem, was er sagt, unabhängig, ob ihr jetzt Plus oder Minus habt, zu lieben und zu vertrauen, alles zu setzen auf den, dem alles möglich ist, selbst wenn ihr es nicht seht oder in Händen hält oder versteht, zu hoffen. Ja. Zu hoffen auf dieses Heil, das er ist, Christus. Wer die drei Dinge in seinem Leben isst und aufnimmt und wachsen lässt, so, der wird stärker und wachsen und der wird auch Licht sein. Ja. Aber die, die in der Nacht sich bewegen, die verlieren Glauben. Da wird immer weniger von dem, was Gott ist und was er sagt, in ihrem Kopf sein, in ihrem Denken und in ihrem Fühlen, und wird mehr von der anderen Seite sich füllen. Die werden noch unfähig sein, drauf zu gucken, anderen zu geben und sich zu investieren, damit andere es gut geht, so, sondern werden mehr und mehr nicht lieben, sondern mehr und mehr für sich leben und für sich investieren und für sich entscheiden. Unabhängig davon, ob es andere beraubt oder verletzt. Sie werden noch immer mehr und mehr diese Hoffnung auf dieses Unsichtbare verlieren. Mehr und mehr auf dem Boden sitzen, im Dreck bei den Spöttern, und mehr genauso gottlos vertrauen und hoffen können auf die Zukunft wie die Gottlosen. Weil Gott nicht mehr lebendig ist und aktiv und groß und mächtig, sondern immer mehr der Mensch und die Sünde in den Vordergrund kommt. Lasst uns im Licht laufen. Wer im Licht läuft, leuchtet mit Jesus. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Licht. Jesus ist das Licht. Und das Tolle ist, wir sind das Licht. Ja. Ich weiß. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch mal testen. Ich passe auf. Super. Und für mich sind das wichtige Werkzeuge hier. Wir haben in Epheser 5 die komplette Ausrüstung. Ne? Paulus kürzt das hier ein bisschen ab. Auf die wichtigsten Sachen. Einmal, unser Herz muss beschützt sein. Und Jesus hat mit dem Herzen gesagt, da beginnt alles, da kommt alles raus. Alles Böse, was du tust, so, und das ist im Herzen. Ne? Alles Gute, was du tust, kommt aus dem Herzen. Dein Schatz ist im Herz. Ne? Und dafür lebst du und webst du, und wir sollen unsere Herzen komplett zu ihm geben. Nicht ungeteilt sein, sondern ein komplettes Herz. Ne? Im Herzen wohnt er. Dort ist das Allerheiligste. Ne? Das Herzen macht er weich, und dort schreibt er sein Gebot rein. So. Unser Herzen, das sind wir. Und wir müssen aufpassen auf unser Herz, dass wir es nicht berauben lassen. Von daher, wir müssen auf unser Herz aufpassen, auf unsere Taten aufpassen und unsere Bemühungen, was wir tun, warum wir was tun, die Liebe. Und wir müssen auf unsere Gedanken aufpassen. Unter euch möchte ich nicht anderes wissen und predigen, als Christus gekreuzigt und wieder auferstanden, hat Paulus gesagt. Und ich merke das so, wenn ich mich in der Welt zu sehr bewege, so, dann entferne ich mich von Gott. Wenn ich in Situationen bin, die mir zu groß sind und zu schwer, und ich mich dorthin gebe und zu viel Zeit investiere in dem, was mir Trübsal ist, ist das voll. Meine Gedanken sind nur voll damit. Mit dieser Begrenztheit und mit diesem Unmöglichen, mit dieser Last, aber es weniger und weniger diese Hoffnung da, diese Freude auf das. Auf die Lösung des Problems, ne? Auf die Rettung, die da kommt. Und in Gedanken fängt es an, jede böse Tat. Ne? Im Herzen wird gesät, okay, aber die Gedanken sind so, die uns im Endeffekt zu all dem Übel bringen und zur Sünde und zum Fall. Und du kannst es sehen, sobald der erste Gedanke aufspringt in deinen Kopf, wo du weißt, das ist nicht von Gott, das ist nicht Licht, sondern Dunkelheit, und du die nicht auslöscht sofort und wehrst, kommt der Gedanke wieder. Und er kommt wieder. Und dann kommen Bilder dazu und verstärkte Bilder und du gibst dich deinen Gedanken mehr und mehr hin. Und es wird langsam ein Film. Ja. Und das durchdringt alles, den ganzen Gottesdienst im Endeffekt, bis irgendwann auch die Tat kommt. Ja. Das ist eben das Kind des Lichts, befindet sich nicht in der Nacht. In der Nacht wird geschlafen, im Tag wird gearbeitet oder gelebt, ne? Und gewirkt. Und ich merke das so, wenn ich stark bin und wenn ich konsequent bin, dann kriege ich meinen ersten Gedanken oder das erste Bild in meinen Gedanken und ich schalte es aus und sage nein. Wenn Satan kommt und mit seinen Worten kommt und sagt so, du bist nichts, du bist unfähig, alles, was du tust, ist sinnlos. Wenn ich stark bin, dann wehre ich ihn und weiche und sage, nein, das stimmt nicht. Ich werde mich jetzt hier nicht depressiv hinsetzen und mich selbst beheulen, weil es bringt nichts. Außer noch mehr Leid. Ja. Wir müssen unsere Gedanken frei halten, sauber halten. Und ich bin auch gerade am Beten, am Gucken, weil Vers 22, was da an geht, halt euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Bedeutet für mich natürlich auch, denn wenn ich ganz radikal bin, dass ich gucken muss, so, okay, welche Filme kann ich mir denn angucken, wenn ich weise sein will? Ne? Welche Spiele kann ich spielen? In welche Bereiche, mit welchen Menschen kann ich gehen? Und es wird oft belächelt von Christen und ich denke, jeder kommt an einen bestimmten Punkt und Gottes Geist redet dann auch und gibt Unfrieden oder Frieden. Du darfst die Filme gucken, du guckst die Filme nicht. Dann gibt es vielleicht auch Reife und Wachstum, wo man älter wird und einfach sagt, so, diese Filme will ich gar nicht mehr gucken. Die Bereiche brauche ich gar nicht mehr. So viel Böses will ich nicht mehr in meinem Kopf haben. Aber ich erlebe das so, wenn ich zu viel aggressive Filme gucke, ne, dann reagiere ich auch sehr schnell aggressiv. Das ist einfach, oder ein aggressives Spiel oder sowas. Ne? Halt dich fern von jedem Bösen, in jeglicher Gestalt. Ne? Und ich denke, auch da ist es reife einfach, dass man immer mehr diesen Wunsch bekommt und das Herz bekommt und auch die Tat, wirklich das Gute zu lieben. Sich im Guten wohlzufühlen, das Böse mehr und mehr zu hassen und eine Abneigung zu entwickeln dagegen. Deswegen siehst du auch viele ältere Christen, die schon über viele Jahre zusammen sind oder solo sind, aber die halt sagen, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Das ist nicht irgendwie zu fromm oder schlecht, sondern die sind einfach durch die Jahre mit Christus haben sie einfach das Gute lieben gelernt. Ja. Von daher ist es nicht schlimm, wenn es Christen gibt, die alle zusammen sind, einfach nur Lieder singen und Psalmen und nur über Christus reden und sich dran freuen, keine Filme gucken oder sonst irgendwas, sondern einfach nur den ganzen Tag von früh bis spät bis schlafen gehen und das Gute in ihrem Kopf haben und vor ihren Augen. Ich denke, da kann sehr viel Heil passieren. Ne? Von daher bin ich auch gerade, zum Beispiel, dass ich gerade gefangen bin hier in der Werkstatt in den Räumen hier unten und nur am Arbeiten bin. Ich merke, das tut mir aber gut, weil ich lenke mich nicht anders ab. Hier habe ich gute Gedanken, kann für euch beten währenddessen oder Leute kommen rein, ich kann über Christus reden. Weißt du, von früh bis zum spät, wo ich dann müde werde, ist alles sauber und ordentlich. Und das verändert. Es verändert so sehr, dass man sagt, so, ich will überhaupt nicht sündigen. Wenn die Versuchung kommt, dann sagt man, nein, nicht. Auf keinen Fall, brauche ich nicht. Will ich nicht. Ne, die Gedanken sind ruhig. Dann ist Ordnung im Herzen und im Leben. Wenn ich mich in der Welt befinde und mich dort ausruhe, in dieser Finsternis, dann merke ich, wie unruhig in mir alles ist. Und wie unzufrieden alles ist. Und wie schnell ich zu versuchen bin und zu verführen. Und wenn die Prüfungen kommen, kann ich nicht bestehen. Ja. Aber ich denke auch, das ist ein Schritt des Erwachsenswerdens, dass wir reifer werden und einfach mehr das Gute lieben. Mehr Licht sein wollen, weil wir einfach es wollen. Ja. Und uns nicht bemühen müssen dafür. Aber okay, zurück zum Text, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir nur wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und manche brauchen Erbauung, manche brauchen Ermahnung. Jeder von uns braucht mal eine Ermahnung und mal eine Erbauung, einen Trost, mal einen Zuspruch. Und mal ist es so wichtig, dass man vielleicht gar nicht lobt oder irgendwas sagt. Ne? Mal ist es aber auch wichtig, dass man sagt, das hast du echt gut gemacht, danke. Aber wir sind eine Gemeinschaft und auch in der Ehe ist es wichtig, aber auch in der Gemeinde besonders so, dass wir, wenn wir sehen, da bewegt sich derjenige im Dunkeln, zum Beispiel, wenn man sich in Depressionen hingibt, ist es nicht weise, einfach ruhig zu sein, sondern zu sagen, hey, komm da raus jetzt. Hör auf dich selbst zu befriedigen, was du gerade tust. Hurerei, sondern da kommt nichts Gutes bei raus, sondern lass uns lieber beten, auf Gott gucken. Dass da wieder Ordnung reinkommt und Kraft und Frieden und Freude. Weißt du, aber die nur zugucken, wie jemand sündigt oder wie jemand sich hingibt und diese Dunkelheit, der liebt nicht, sondern ist egoistisch und denkt an sich. Aber genauso ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir jemanden sehen, der Trost braucht, dass wir uns hinsetzen und trösten. Dass wir hingehen, uns investieren und ins Leben sprechen und sagen, dieses Herz haben und dieses Verlangen, denjenigen zu Christus zu bringen, zu erbauen. Ja. Ich bin froh, dass wir das hier tun, dass hier wirklich Brüderliebe ist und Schwesternliebe. Aber vielerorts kann man das nicht finden. Sondern da leben die Menschen jede parallel zueinander und im Endeffekt ist jedem alles egal. Die Wahrheit wird in die Richtung verdreht, wie es gerade nicht aneckt und stößt, um nicht zu verletzen oder sich selbst nicht zu verletzen. Aber im Endeffekt kannst du nur sehen, wie alle zur gleichen Zeit irgendwie nach unten laufen. Deswegen ist das ein Riesenanliegen bei Paulus und bei Petrus und Johannes immer wieder diese Brüderliebe, diese Liebe unter den Geschwistern, die echt und rein sein soll und die Wahrheit mehr lieben soll als die Lügen. Von daher, wenn du einen Bruder oder eine Schwester hast in deinem Leben, die Tacheles mit dir redet und dich auch mal korrigiert, so kannst du Gott danken, dass er dir jemanden geschenkt hat, der dich wirklich liebt. Da möchte ich jetzt aufhören. Herr, ich danke dir für Gemeinde. Dass wir uns gegenseitig erbauen können, dass da Hoffnung ist. Ja, dass wir uns nicht fürchten müssen. Das Schlimmste, was der Welt passieren kann, den gottlosen Menschen, ist für uns das Schönste. Diesen Ort hier zu verlassen, zum nächsten zu kommen. Ob wir nur krank werden, ob wir verfolgt werden, ob wir leiden müssen. Wir haben Hoffnung auf eine Zeit, die danach kommt. Weil all diese Zeit hier und all das, was hier uns passieren kann, ist begrenzt. Ja, und es gibt Kraft in Situationen, wo man als Mensch eigentlich kraftlos wäre. Du hast uns Zukunft geschenkt. Du hast uns ja, die Zukunft vorhergesagt. Du hältst, was du versprichst. Und das kann uns Satan nicht rauben. Und das kann uns unser Fleisch nicht rauben oder die Welt oder sonst irgendwas. Ja, da können wir feststehen und uns freuen. Ja, und wir kommen wir aus unseren Gräbern wieder raus, oder wir fliegen in die Lüfte, wie auch immer. Wir landen bei dir. Ja, und du wirst uns holen, so oder so. Ein neues Reich bauen, das wirklich gut ist. Ja, ich freue mich darauf. Bitte komm her. Ja, ich möchte mehr Licht sein, mich auch mehr im Licht bewegen am Tag. Ja, die Nacht meiden, dort lieber schlafen, damit meine Gedanken ruhig sind und auf dich gerichtet. Ja, und ich glaube, wir verpassen eine Menge Segen und auch eine Menge Frucht, weil wir die Dunkelheit so sehr manchmal mögen. Aber ich danke dir, dass du uns lehrst, jeden Tag mehr, wie gut das Licht ist, wie gut das Gute ist. Ja, und ich möchte unterhalten werden vom Licht und da meine Freude finden und das dauerhaft. Ja, danke, dass du in uns arbeitest, durch uns arbeitest. Hör nicht auf damit. Ja, du bist ein wunderbarer Gott. Amen. So sieht's aus.